Was ist am wichtigsten an Weihnachten? Haben wir ja heute schon gehört. Jesus im Glauben zu begegnen. Von ihm betroffen, berührt zu werden. Bei seinem ersten Kommen vor 2000 Jahren im Stall von Bethlehem haben viele ihn ja gar nicht erkannt. Das Johannesevangelium sagt, dass Jesus das Wort Gottes ist und dass er auf die Erde kam in sein Eigentum, aber von den Seinen nicht aufgenommen wurde. Und die Bibel sagt, dass bei seinem zweiten Kommen, wenn Jesus wiederkommen wird, das auch wieder so sein wird. Das soll bei uns nicht passieren, dass wir uns darauf einstellen, auf Jesus Christus wach zu sein, ihn zu erwarten. Und das gelingt, wenn wir mit ihm im Alltag schon rechnen. Also Alltag ist natürlich jetzt in der vierten Advent und dann ist bald Weihnachten schon nicht mehr Alltag, aber vielleicht auch in dem Trubel, dass wir in dem Trubel mit ihm rechnen und wissen, am wesentlichsten ist, ihm zu begegnen. Und dann können wir wach sein bis zu Jesu Wiederkunft, egal ob er heute noch wiederkommt oder erst in ein paar Jahren. Ich will einen Text aus dem Neuen Testament zugrunde legen, der Verkündigung heute aus dem 2. Petrusbrief. 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Dies ist nun mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde, schreibt der Petrus. Ich wollte euch wieder an so manches erinnern, dass damit ihr auch in Zukunft aufrichtig und standhaft bleibt. Vergesst nicht, was schon die Propheten Gottes vor langer Zeit gesagt haben. Erinnert euch an die Weisungen unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, die euch die Apostel weitergegeben haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorväter haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Wenn sie dies behaupten, sehen sie nicht, dass Gott durch sein Wort den Himmel erschuf und die Erde aus dem Wasser hervortreten ließ und sie mit Wasser umgab. Durch sein Wort hat Gott die damalige Welt mit Wasser überflutet und vernichtet. Und Gott hat durch dasselbe Wort befohlen, dass dieser Himmel und diese Erde Bestand haben bis zum Tag des Gerichts. Dann werden sie vom Feuer verzehrt und die gottlosen Menschen gehen zugrunde. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkunft hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Der Petrus schreibt ja ganz offen, warum er das alles schreibt. Das Ziel ist, dass wir eine Hilfe haben, in Zukunft aufrichtig und standhaft bei Jesus zu bleiben. Und das ist auch der Zweck hier von diesem Gottesdienst. Wer bereit ist, im Glauben Jesu Spuren heute noch und morgen und erst recht übermorgen zu entdecken, der ist wach für Jesu Wiederkunft. Und da gibt es ja einiges dazu zu sagen. Das kommt nicht so wie auf einer grünen Wiese. Im Alten Testament gibt es so viele Vorhersagen, die alle in Christus erfüllt sind. Die erste Prophetie gab es schon im Paradies, als Adam und Eva von Gott gesagt bekommen, dass es einmal jemanden geben wird, der den Satan besiegen wird. Und später im Lauf der Geschichte dann, in der Königszeit von Israel, sendet Gott Propheten, die weitere Einzelheiten über diesen starken Erlöser dazu beitragen, immer ein bisschen mehr. Zum Beispiel ist der Geburtsort Bethlehem genannt in Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. In Jesus Christus erfüllt. Und ebenso wird auf das Wunder der jungfräulichen Empfängnis Marias hingewiesen. Der Prophet Jesaja, nachzulesen Kapitel 7, Vers 14. Der Herr selbst wird ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Gott mit uns. Und auch weitere Eigenschaften des Kommenden gibt Gott bekannt, haben wir jetzt eben vorhin schon gemeinsam gebetet. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friede Fürst. Dass seine Herrschaft groß werde und der Friede kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich hat. Dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und noch eine weitere Prophetie will ich jetzt noch mal anfügen. Der Auftrag, die Schuld der Menschen zu tragen, auch Jesaja, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jetzt habe ich nur 4 von den zig oder hunderten Prophetien aus dem Alten Testament in Erinnerung gerufen, die in Jesus Christus bekannt sind. Und wo ja gesagt worden ist, dass es die Propheten sind und auch die Apostel. Die Apostel haben die Prophetien aufgenommen und in Gottes Sinn erklärt im Neuen Testament. Da wird ja berichtet in dem Evangelium des Johannes, wie Jesus einmal zu den Schriftgelehrten sagt, ihr durchforscht die Heiligen Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist sie gerade auf mich hin. Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um dieses Leben zu haben. Also das, was das Wort Gottes sagt, erfüllt sich oder fokussiert sich in diese eine Person, Gottes Sohn, Jesus, der Christus. Vom Alten Testament und dem Neuen Testament, wo Gott dann seinen Sohn geschickt hat auf die Welt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Jesus Christus als Mitte der Schrift, von Propheten und Aposteln bezeugt. Der Petrus schreibt dann weiter. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er vergessen zu kommen? Ich denke tatsächlich, dass es stimmt, was ihr der Petrus schreibt, dass heute die meisten unserer Zeitgenossen die bevorstehende Wiederkunft Jesu vielleicht für eine Erfindung der Zeugen Jehovas halten. Die wenigsten können was damit anfangen, dass Jesus wiederkommen wird, weil sie dem lebendigen Jesus nicht begegnen, Tag für Tag. Aber es ist ja gerade heutzutage so, dass den meisten Menschen, unserer Mitmenschen, dass die rechnen mit einem gewaltigen Crash dieser Welt, vor einem drohenden Ende der Welt gehen so viele Leute aus. Mir ist aufgefallen, vor diesem UN-Klimagipfel in Madrid, was vorletzte Woche ja zu Ende ging, da wurden fast täglich vor diesem Klimagipfel fast täglich so wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse veröffentlicht, die alle dringenden Handlungsbedarf betonten. Und seit einem Jahr gibt es ja schon diese Bewegung Fridays for Future oder auch frühere Vorhersagen aus dem ökologisch-wissenschaftlichen Bereich. Die machen in der heutigen Zeit das Thema einer katastrophalen Entwicklung unserer Lebensgrundlagen salonfähig. Man redet darüber. Manchmal ist es sogar so, dass ich denke, es ist schon fast politisch korrekt, ja, davon auszugehen. Was Gottes Wort über die Vorboten der Wiederkunft seines Sohnes schreibt, in Hinblick auf vergiftete Wasser, Zerstörung von Pflanzen, Verteuerung der Grundnahrungsmittel, damit rechnen immer mehr unserer Mitmenschen. Wir Christen werden nicht mehr als doof angesehen, wenn wir davon mal irgendwie reden. Und je nachdem, wie unsere Menschen, ob sie mehr grün oder globalisierungskritisch eingestellt sind, finden das ganz normal. Ja, ja, so wird es sein, schlimm genug. Es fehlt nur Jesus. Die Aussagen über die Endzeit werden ihrer Hauptperson beraubt. Es ist praktisch die Verweltlichung der Vorhersage von Jesu Wiederkunft, was so passieren wird, aber ohne dass Jesus wiederkommen wird persönlich. Und das sind verschiedene Vorstellungen, die die Menschen haben, die so alle in diese Richtung hin tendieren, ohne Jesus. Demgegenüber stehen aber Gottes Taten. Und davon schreibt der Petrus ja weiter. In den nächsten drei Versen seht ihr, dass Petrus hier dreimal betont, was durch sein Wort, also durch Gottes Wort, geschehen ist oder geschehen wird. Einmal die Erschaffung von Himmel und Erde, Vers 5. Dann der Hinweis auf die Sintflut im nächsten Vers. Und dann die Erhaltung dieser Welt, so wie Gott es dem Noah versprochen hat, als der aus der Arche wieder rauskam. Und wer ist denn dieses Wort? Dieses Wort ist Gottes Sohn, Jesus Christus. Die Beschreibung hier mit Wort zeigt, dass Gott allmächtig ist, während wir uns mehr oder weniger anstrengen müssen oder geschickt sein müssen, irgendwie was herzustellen, braucht Gott nur was zu sagen und schon gibt es das. So wirkungsvoll, so mächtig ist unser Gott. Im Kolosserbrief greift Paulus das auf. In Jesus wurde alles erschaffen. Im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da und alles hat in ihm Bestand. So ist Jesus. Das ist Jesus. Der ist Jesus, unser Herr. Und übermorgen erinnern wir uns an seinen Geburtstag. Dreimal in diesem zweiten Petrusbrief, unserem Predigtext, eben durch sein Wort, in den Vers 7 steht ja hier, dass da die Erde Bestand hat. Also Gott sorgt dafür in seinem Sohn Jesus Christus, dass überhaupt es noch weitergehen kann, obwohl wir mit dem Klima alles Mögliche so anstellen oder die Lebensgrundlagen selbst versuchen zu stören oder ungerecht verteilen. Und deswegen gibt es auch den Hinweis, dass es limitiert ist. Die Erde ist endlich. So wie sie nicht vor Millionen, Milliarden Jahren irgendwie vor Ewigkeiten entstanden ist, ist sie auch nicht in Zukunft endlich. Ist eine relativ kurze Zeit von Gott. Und Gott darf sich das erlauben. Er ist ja der Schöpfer. Er darf sich erlauben, was er gemacht hat, auch wieder zu zerstören und zu beenden. Und so wie vor 2000 Jahren da in Bethlehem Jesus gekommen ist auf die Welt und Engelchöre waren da für die Hirten in Bethlehem, geschieht es wieder bei seinem zweiten Kommen, denn Jesus wird wiederkommen. Und dann mit Posaunenschall, sagt die Bibel, und zwar für alle hörbar, dann wird es keinen geben, der das irgendwie nicht mitkriegt. Der Termin für jene Adventszeit ist unbekannt. Und der Termin für diese Adventszeit wird nicht romantisch sein, wie wir das uns so schön auch machen können, Gott sei Dank. Statt Kerzenschein und Gebäck wird in der zweiten Adventszeit der Kampf um Trinkwasser sein und Fluchtwellen vor wachsenden Wüsten, weil die Leute dann nur noch entscheiden können, sterben sie dort oder sterben sie vielleicht dann auf der Flucht oder wenn sie hier umgebracht werden, wenn sie ankommen. Und zu Gottes Wort, weswegen hier durch das es ja hier überhaupt noch Bestand hat, dass wir überleben können. Und zu Gottes Wort gehört auch sein Befehl, dass die Menschen seine Schöpfung bebauen und bewahren und erhalten. Dieser Befehl hört nicht auf, bis dass Jesus Christus kommt und dann ein Ende macht. Wir dürfen also nicht so tun und sagen, geht eh alles in Bach runter und deswegen brauchen wir uns irgendwie nicht drum zu kümmern, was mit unserer Erde geschieht. Kein Raubbau, keine Ausbeutung, es gibt keinen Planet B, was diese Fridays for Future Leute manchmal so auf dem Plakat hinschreiben. Gott hat uns nur den einen erschaffen. Das schreiben sie leider nicht hin. Und dann schließt er meinen Predigttext so, dass es so, nicht so ist, dass der Herr seine versprochene Wiederkunft hinauszögert, also praktisch vergessen hat, dass es ihm so gut geht im Himmel, da geht es ihm ja wirklich gut, dass er irgendwie uns vergessen hätte und dann irgendwie nicht mehr auf dem Plan hat, ach ja, ich hatte da noch einen Termin, meinem göttlichen Terminkalender. So ist es nicht. Gott regiert. Und das ist unsere Hoffnung. Gott regiert und hat wirklich die Entwicklung der Welt im Blick bis zu diesem Tag des Gerichts, wenn das dann mal zu Ende ist. Die ökologisch wachsame Bewegung, will ich sie mal so nennen, die hat ja einiges übernommen, was auch in der Bibel eben über diese kommende Zeit steht, in die wir hineingehen werden. Nämlich, es wird nicht immer besser. Was so vor 30, 40 Jahren noch in unseren Köpfen rumspukte, dass es immer besser werden würde und großartiger, davon sind wir weit entfernt. Wir wissen, es ist Konsens, nicht nur bei uns, sondern eben bei denen, denen auch der Glaube an Jesus nicht viel bedeutet, dass die kommenden Zeiten Herausforderungen bieten, dass wir die nur lösen können, ohne dass es bei uns, also nur, dass wir Einbußen erleben. Klimapakt der Regierung. Wie viel kostet es mehr? Darf es mehr kosten und so? Und ohne das wird es nicht gehen. Es wird uns also schlechter gehen. Das wissen nicht nur wir Christen, sondern mittlerweile auch alle anderen Leute. Zumindest die das ernst nehmen. Bloß, wir haben eine Hoffnung auf diesen Jesus hin. Denn für uns ist klar, das ist ja nicht das Ende und wir müssen nicht verzweifelt versuchen, da irgendwie noch was zu retten, was so ein bisschen zu retten ist, sondern dass wir sagen, Gott macht ja nicht nur die Erde hier kaputt, sondern der schafft ja eine neue Erde und einen neuen Himmel, wo Gerechtigkeit herrschen. Jesus ist der Herr, der uns entgegenkommt, der uns willkommen heißt. Das ist die große Unterscheidung zwischen dieser Hoffnung oder dieser Erwartung auf die nächste Zukunft, die Christen und Christinnen haben, von denen, die den Glauben nicht teilen. Die Bibel schreibt ja relativ wenig über den Himmel, wie es da drin aussieht. Wie kann das denn jetzt so alles sein, dass da die ganzen Menschenmassen dann irgendwie da sind oder vor Gottes Thron erscheinen können und so weiter und so fort. Und wer aber sich fragt, ja, ich will da wissen, wie das da im Himmel aussieht, was ist denn da in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, was passiert denn da? Vielleicht, wer so fragt, frag dich doch mal selber, warum willst du es eigentlich wissen? Bist du vielleicht so wie ein Tourist, der sich erkundigt nach schönen Reisezielen und dann überlegt, ob es sich lohnt, in dieses oder jenes Land zu fahren und da Urlaub zu machen und wenn nicht, nach meinem Geschmack, dass ich dann sage, ach, dann buche ich lieber meinen Urlaub woanders. Das ist ganz schön egozentrisch. Bei der Frage um den Himmel geht es um Gott, um den dreieinigen, lebendigen Gott und nicht um uns, wie das paradiesische Zustände gäbe oder nicht. Die Frage nach dem Himmel darf nicht egozentrisch beantwortet werden, sondern gottesfürchtig. Gott wird die Hauptperson sein und wer wach bleiben will, der ist ja so gepolt, dass er hier jetzt auf dieser alten Erde noch, wo es genug zu tun gibt, da was zu erhalten, da mit Jesu Hilfe und seinen Spuren zu rechnen. Und wer das nicht mag, wem Jesus hier nichts bedeutet oder ihm zumindest gleichgültig, wenn er auch nichts gegen den hat, aber gleichgültig ist, wenn Jesus nicht die Regierolle in unserem jetzigen Leben passiert, für den ist auch kein Platz im Himmel. Was soll er denn da? Da wird er immer nur an Jesus erinnert. Denn im Himmel geht es um Jesus. Und deswegen sagt der Predigttext, jetzt sieht man nicht, aber ihr könnt mir vertrauen, das steht wirklich im Text drin, wenn ihr den nicht schon auswendig gelernt habt, dass wir zu ihm umkehren sollen. Ach so, da steht er ja noch. Hey, was ist denn das? Okay, kommt ja noch. Also, dass wir zu ihm umkehren sollen. Es geht wirklich darum, dass wir uns ausrichten auf diesen Jesus. Und dass Gott wirklich Geduld hat dafür, darum noch zu warten. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere auch hier im Raum, der an Christus glaubt, ganz zufrieden ist, dass Gott noch Geduld hat und sagt, Mensch, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dann kann ich es mir ja hier noch ein bisschen einigermaßen gut gehen lassen, bevor es irgendwie ziemlich radikal hart wird. Und deswegen will ich jetzt mal drei Gründe geben, die dafür führen, ungeduldig auf die Wiederkunft zu warten. Erster Grund. Wir dürfen unmittelbar mit ihm, dem Erlöser, zusammen sein. Unser Leben hat sein Ziel erreicht. Und das ist vielleicht gleich mal ein Test, wenn dieser Grund einem vielleicht gar nicht so prickelnd vorkommt. Vielleicht ein Test, sich neu auf Jesus auszurichten. Denn darum geht's hier in unserem Glaubensleben. Dass wir ihm begegnen, ihn lieben, mit ganzem Herzen und ganzem Verstand. Erster Grund, also das zweite Grund. Wir sind endlich vollkommen gemacht und können ihn so lieben und anbeten, wie er es verdient. Nicht mehr bestimmt vom Auf und Ab unseres Glaubens, was wirklich jetzt bei mir und bei euch auch der Fall sein wird. Wir können endlich vollkommen ihm angemessen im Himmel ihm so begegnen, ihm die Ehre geben, wie er es verdient. Und der dritte Grund, jeder Tag, den Jesus früher kommt, verkürzt Leid und Unrecht auf der Welt. Habe ich mir gedacht, so für uns Wohlstandsbürger hier in Westeuropa ist dieses Argument vielleicht ein bisschen fern. Aber es gibt täglich zu viele unschuldig Vertriebene, Unterdrückte, Gejagte und ausgebeutete Menschen, von Kindern bis zu Erwachsenen, wenn sie denn je das Erwachsenenalter überhaupt erreichen. Was jetzt an diesem heutigen vierten Adventstag für Unrecht und Ungerechtigkeit in der Welt geschieht, geht auf keine Kuhhaut. Wir kriegen davon Gott sei Dank noch nicht so viel mit. Aber deswegen ist dieser dritte Grund nicht zu verachten, die Wiederkunft Christi ein bisschen schneller herbeizusehnen. Wach sein bis zur Wiederkunft Christi. Das gelingt denen, die schon heute in allem Trubel Jesus begegnen möchten. Und deswegen habe ich dies vom Petrus hier so weitergegeben, weil der ja auch sagt, ich will euch an all das erinnern, damit ihr auch in Zukunft aufrichtig und standhaft bleibt. Und damit es wirklich tief sitzt, lasst uns jetzt ein Bekenntnislied zum Schluss singen, so ganz ehrlich vom Herzen. Deswegen kann es sein, dass nicht alle mitsingen, es sollen nur die mitsingen, die das wirklich ehrlich bekennen. Jesus kommt durch die Zeit. Macht euch auf, seid bereit. Er kommt in der Nacht, findet jeden, der wacht. Er kommt in die Welt und er schlägt auf sein Zelt unter uns. Lasst uns aufstehen und dieses Lied ehrlich singen.